Stell dir vor, du sitzt in einem ziemlich kühlen Amtszimmer. Es riecht nach altem Holz und nach so strengem Bonawachs.
Kein besonders einladender Ort.
Absolut nicht. Und jemand schiebt dir ein Stück Papier über den Tisch. Eine Feder wird dir einfach so in die Hand gedrückt.
Und dann der Druck, der in der Luft liegt.
Genau das. Du musst nämlich per Unterschrift hochoffiziell bezeugen, dass du eine der, also wirklich fundamentalsten Entscheidungen über dein eigenes Kind triffst.
Die Abgabe an eine völlig andere Glaubensgemeinschaft.
Richtig. Und du sollst unterschreiben, dass du das, Zitat, unbedingt aus freiem Willen tust.
Was an sich schon absurd klingt.
Total. Du musst quasi deine eigene Freiwilligkeit protokollieren, damit die Institution, die dir da gegenüber sitzt, rechtlich unangreifbar bleibt.
Ein bürokratischer Schutzschild.
Kommen zu unserer heutigen intensiven Spurensuche.
Schön, wieder hier zu sein.
Wir haben heute eine echt ungewöhnliche Mission für dich. Wir wälzen nämlich keine dicken historischen Forschungsberichte.
Keine trockenen Leitartikel oder sowas?
Nee, gar nicht. Wir lesen auch keine nachträglichen Analysen von Historikern, die uns die Welt immer so in ganz ordentlichen, gut beschrifteten Epochen präsentieren.
Wo alles immer so logisch und aufgeräumt wirkt, was es ja nie war.
Genau. Wir gehen heute direkt an die Quelle. Reines, unverfälschtes Primärmaterial.
Und das ist oft viel aussagekräftiger.
Genauer gesagt haben wir hier zwei abfotografierte, alte, handgeschriebene Dokumente aus dem Jahr 1866.
Solche Primärquellen zwingen uns halt dazu, die Mechanismen der Vergangenheit wirklich selbst zu entschlüsseln. Weißt du, wenn wir die großen Geschichtsbücher aufschlagen,
Dann geht es immer nur um Kriege und so.
genau, Kriege, Könige, Staatsverträge, das große Ganze eben. Aber in diesen scheinbar banalen, alltäglichen Zetteln, da finden wir die Mikrogeschichte.
Die Geschichte der normalen Leute.
Exakt. Wir sehen, wie große gesellschaftliche Systeme, also Religion, Staat, Bürokratie, wie absolute Mühlsteine auf den Schultern von ganz normalen Menschen lasten.
Wir reisen dafür heute nach Burtscheid. Das ist ein Ort, der heute zu Aachen gehört.
Ganz im Westen.
Richtig. Das Datum ist der 21. September 1866. Vor uns auf dem Tisch liegen zwei Papiere, die ein und dasselbe Ereignis im Leben einer jungen Frau dokumentieren.
Zwei Papiere für nur eine einzige Sache?
Ja, total merkwürdig. Auf der einen Seite haben wir eine ganz formelle Registereintragung aus so einem Kirchen- oder Zivilregister und auf der anderen Seite ein handschriftliches Bekenntnis, verfasst in wirklich alter, geschwungener deutscher Schreibschrift.
Also ein ganz harter Kontrast in der Form.
Okay, lass uns das mal aufdröseln. Warum existieren für einen einzigen bürokratischen Vorgang zwei völlig unterschiedliche Papiere?
Tja, der Schlüssel liegt da ganz klar in der Funktion dieser Papiere. Schauen wir uns mal das erste Dokument an, also diese tabellarische Registereintragung.
Die sieht aus wie eine kühle, gnadenlose Excel-Tabelle der damaligen Behörden.
Das ist ein sehr guter Vergleich. Wir haben hier wirklich die klassische Architektur der Bürokratie vor uns. Da sind Spalten, Zeilen, Nummern.
Man sieht in der linken Spalte so eine Zahl, die 96, und daneben einen Pfeil auf die 24.
Genau. Das System ordnet und katalogisiert einfach alles. Und dann folgt der Name des Kindes, Maria Elena.
Und direkt dahinter, und da bin ich wirklich hängen geblieben, steht in Klammern gesetzt ein Wort, das eigentlich die gesamte Existenz dieses Kindes definiert.
Da steht einfach, abgekürzt, ill.
Also illegitim, unehrlich.
Richtig.
Und das wird eben nicht nur in irgendeinem Nebensatz auf Seite 3 erwähnt, sondern in Klammern direkt an den Namen der Tochter geschweißt.
Es ist ein Stempel.
Es wirkt auf mich wie eine typografische Quarantäne. Also als müsste der Beamte sicherstellen, dass dieser angebliche Makel für alle Ewigkeit untrennbar mit der Identität von Maria Elena verbunden bleibt.
Bevor man überhaupt irgendwas anderes liest, ja?
Ja.
Diese Klammer ist im Grunde der Mechanismus, mit dem der Staat oder auch die Kirche im 19. Jahrhundert gesellschaftliche Ordnung durchsetzte.
Weil so ein Kind einfach nicht reinpasste.
Genau, ein illegitimes Kind fiel komplett aus der Norm der bürgerlichen Familie heraus. Das bedeutete handfeste Nachteile.
Welche denn genau?
Also es hatte andere rechtliche Voraussetzungen, oft überhaupt keine Erbansprüche an den Vater. Es war sofort ein Fall für die Fürsorge oder für die Vormundschaftsbehörden.
Krass.
Durch diesen winzigen Vermerk, dieses Illig im Register, da wurde sichergestellt, dass jede zukünftige Behörde, die dieses Buch jemals aufschlägt, sofort die gesellschaftliche Position des Kindes erkennt.
Eine permanente Warnleuchte quasi.
Absolut.
Und in der Spalte daneben, da finden wir dann die Mutter. Dort steht Augusta Schreiber.
Und auch sie bekommt direkt so einen institutionellen Stempel in Klammern verpasst, oder?
Ja, da steht Evangelicae Confessionis, also eine Protestantin. Das ist wirklich diese kühle, gnadenlose Welt der Tabellen, von der wir gesprochen haben. Man ist nur noch ein Datenpunkt, reduziert auf den eigenen Namen, die Konfession und halt den Fehler, den man in den Augen dieser damaligen Gesellschaft begangen hat.
Ein rein administrativer Blick auf ein Menschenleben.
Aber wenn ich mir dann das zweite Dokument ansehe, ändert sich die Perspektive ja radikal.
Völlig anderes Medium.
Wir haben hier nämlich keinen Vordruck. Es ist ein persönlicher Zettel, datiert auf Burtscheid, den 21. September 1866 und unterzeichnet von der Mutter selbst, Auguste Schreiber.
Kein Beamter, der das für sie ausfüllt.
Nee, genau. Und weißt du, das erinnert mich frappierend an etwas sehr Modernes. Das ist so ein bisschen wie ein hochemotionaler Social-Media-Post der damaligen Zeit.
Wie meinst du das?
Naja, jemand versucht, die Kontrolle über das eigene Narrativ zu behalten. Obwohl, nee, wenn ich genauer darüber nachdenke, ist es eigentlich kein Social-Media-Post, wo jemand freiwillig seine Gefühle teilt.
Eher das Gegenteil, oder?
Ja, das liest sich vielmehr wie ein modernes Non-Disclosure-Agreement, also eine Verschwiegenheitserklärung. Oder noch krasser, wie ein erzwungenes Geständnis.
Das trifft es sehr gut. Es ist ein Dokument, das jemand anfertigt, um einer anderen Partei rechtlich den Kopf aus der Schlinge zu ziehen.
Was genau steht denn in diesem Brief, das überhaupt ein eigenes, handgeschriebenes Dokument erforderte?
Dieser Brief dokumentiert einen massiven konfessionellen Übertritt. Auguste Schreiber, die laut Register ja evangelisch ist,
haben wir ja gerade gesehen,
genau, die verfügt in diesem Text, dass ihr Kind Maria Helene katholisch getauft und in dieser Religion erzogen werden soll.
Okay, das klingt aus heutiger Sicht vielleicht nach einer privaten Entscheidung, aber damals war das sicher eine große Sache, oder?
Eine riesige Sache. Das ist im Rheinland des Jahres 1866 ein hochpolitischer Akt.
Warum genau?
Wir befinden uns in einer Zeit, in der das extrem streng katholische Rheinland vom protestantischen Preußen regiert wurde.
Ah, da prallen Welten aufeinander.
Absolut. Es gab ständige, massive Spannungen zwischen der katholischen Kirche vor Ort und den preußischen Staatsbeamten.
Also ein ständiger Machtkampf.
Ein Kulturkampf, ja. Wenn da ein Kind über die Konfessionsgrenze hinweg getauft wurde, war das eben nicht einfach nur spirituell. Es war ein demografischer und politischer Vorgang.
Der wahrscheinlich sofort die Behörden auf den Plan gerufen hat.
Exakt. Das weckte sofort das tiefe Misstrauen des Staates.
Und genau an diesem Punkt, bei dieser angespannten Lage, da stolpere ich über eine Formulierung in dem Text. Eine, die diesen ganzen Brief so unheimlich macht.
Du meinst den Anfang des Textes?
Ja. Auguste Schreiber leitet diese weitreichende Entscheidung nämlich mit den Worten ein, dass sie dies, Zitat, unbedingt aus freiem Willen tut.
Ein sehr starker Begriff.
Warte mal, lass mich das mal kurz sacken lassen. Wenn jemand explizit auf ein offizielles Dokument schreibt, dass er etwas unbedingt aus freiem Willen macht, dann ist das doch paradoxerweise ein Indiz für Zwang.
Wie ein Alibi.
Ja. Es klingt für mich im Grunde wie ein historisches Geiselvideo in Textform.
Das ist ein düsteres Bild, aber sehr passend.
Ich meine, man betont Freiwilligkeit im Alltag doch meistens nur dann, wenn sie eben nicht selbstverständlich ist, oder? Wenn ich ins Restaurant gehe und mir ein Wasser bestelle, unterschreibe ich dem Kellner ja auch keine Notiz, auf der steht, ich nehme dieses Getränk unbedingt aus freiem Willen zu mir.
Das wäre ziemlich bizarr, ja.
Das macht man doch wirklich nur, wenn der Verdacht des Zwangs extrem nahe liegt.
Das ist völlig richtig beobachtet. Die explizite Nennung dieses freien Willens ist hier ein klarer Mechanismus der rechtlichen Absicherung.
Für die Kirche.
Genau. Die katholische Kirche, die dieses evangelische Kind in ihre Gemeinschaft aufnimmt, stand ja unter strenger Beobachtung durch den preußischen Staat.
Und Preußen hätte da sofort Ärger gemacht.
Hundertprozentig. Hätte der protestantische Staat auch nur den kleinsten Verdacht geschöpft, dass hier eine wehrlose evangelische Mutter von den lokalen katholischen Priestern unter Druck besetzt wurde,
dann hätte es gekracht.
Dann hätte das zu einem handfesten Skandal oder sogar zu juristischen Konsequenzen führen können.
Wahnsinn.
Das Register allein reichte als Beweis für die Freiwilligkeit eben nicht aus. Das füllt ja nur der Beamte aus.
Ach so, die brauchten was in ihrer eigenen Handschrift.
Genau. Die katholische Institution brauchte ein Papier, das sie im Notfall wie ein Schutzschild hochhalten konnte. Ein Papier, auf dem die Mutter selbst mit ihrer eigenen Unterschrift die alleinige Verantwortung für diesen Bruch übernimmt.
Okay, hier wird es wirklich spannend. Die Institution delegiert also die komplette moralische und juristische Verantwortung für diesen massiven Schritt?
Auf die schwächste Person im Raum.
Auf die Frau, die am allerwenigsten Macht hat. Das ist wirklich heftig. Wenn wir die Fakten aus beiden Dokumenten jetzt mal kombinieren, sehen wir, in was für einer absurden Zwickmühle Auguste Schreiber eigentlich steckte.
Zwei enorme gesellschaftliche Hürden auf einmal.
Wir haben dieses brutale Wort illegitim.
Und wir haben den radikalen Wechsel zur katholischen Konfession.
Das sind keine zwei isolierte Fakten, das bedingt sich gegenseitig.
Eine Kausalkette quasi?
Absolut. Um wirklich zu verstehen, warum sie diesen Zettel geschrieben und unterschrieben hat, müssen wir uns einfach die harte Lebensrealität einer alleinerziehenden Mutter im 19. Jahrhundert ansehen.
Das war wahrscheinlich kein Zuckerschlecken.
Das war ein Kampf ums nackte Überleben. Ohne einen Ehemann gab es schlichtweg kein soziales Netz. Punkt.
Keine Unterstützung vom Staat? Kaum. Uneheliche Schwangerschaften bedeuteten für Frauen aus der Unterschicht oder auch dem Bürgertum meistens den sofortigen Verlust des Arbeitsplatzes.
Zum Beispiel als Dienstmädchen, oder?
Richtig. Und sie verloren extrem oft ihre Wohnung, weil Vermieter keine, wie man damals sagte, gefallenen Frauen im Haus duldeten.
Der Ruf war also komplett ruiniert.
Völlig zerstört. Auguste Schreiber brauchte also dringend Hilfe, um, und das ist nicht übertrieben, buchstäblich nicht auf der Straße zu verhungern.
Und woher bekam man 1866 in Burtscheid diese Hilfe?
Tja, wer leistete im katholisch geprägten Burtscheid die Armenfürsorge? Das waren die lokalen katholischen Kirchengemeinden.
Ah, okay.
Das waren die Waisenhäuser und die von Nonnen geführten Spitäler.
Stell dir vor, du bist der Hörer, du bist in dieser Zeit. Du bist in einer ohnehin schon unglaublich verwundbaren Position. Du hast ein Kind bekommen, das die Gesellschaft offen ablehnt.
Du bist am Tiefpunkt.
Du stehst vor dem absoluten Nichts. Du gehst dann zur lokalen Fürsorge, vielleicht zur Hebamme oder ins Waisenhaus und bittest verzweifelt um Milch, um ein Dach über dem Kopf, um medizinische Versorgung für die kleine Maria Helena.
Und die Antwort ist dann an Bedingungen geknüpft.
Genau. Die lautet dann möglicherweise, ja, wir helfen dir, aber wir können unsere knappen Ressourcen nur für Mitglieder unserer eigenen Herde verwenden.
Eine harte moralische Erpressung.
Wenn das Kind katholisch wird, öffnen sich unsere Türen. Weißt du, das ist doch kein freier Wille. Das ist einfach das nackte Überleben.
Ganz genau. Und es gibt da noch eine zweite, extrem wahrscheinliche Mechanik für diesen Druck, die wir nicht vergessen dürfen.
Welche denn?
Der Vater des Kindes.
Ah, richtig. Der muss ja irgendwo sein.
Auch wenn er im Register natürlich galant verschwiegen und nicht genannt wird, existierte er ja.
Klar.
Wenn dieser Vater ein katholischer Mann aus der Gegend war, vielleicht war er ihr Arbeitgeber, vielleicht ein Handwerker aus der Nachbarschaft, dann ging es hier knallhart um Alimente.
Also um Geldzahlungen?
Genau. Es war damals absolute gängige Praxis, dass die Familien dieser unehelichen Väter finanzielle Unterstützung oder zumindest das Absehen von weiteren gesellschaftlichen Schikanen an sehr harte Bedingungen knüpften.
Und eine dieser Bedingungen war dann die Religion.
Richtig. In einer so tief religiösen Gesellschaft war es oft eine Kernbedingung, sicherzustellen, dass das Kind im eigenen katholischen Glauben erzogen wird.
Wahnsinn. Auguste Schreiber stand also vor der Wahl, entweder stolz auf ihre evangelische Konfession zu pochen und mit ihrem Neugeborenen im Armenhaus zu enden.
Oder eben diesen Brief aufzusetzen.
Das Kind katholisch taufen zu lassen und sich so finanzielle oder soziale Unterstützung zu sichern. Das lässt dieses kleine Wort unbedingt in einem völlig neuen, ja fast schon zynischen Licht erscheinen.
Unbedingt, aus freiem Willen, ja.
Es ist einfach zynisch. Die Bürokratie zwingt sie nicht nur dazu, ihr eigenes Kind an ein fremdes Glaubenssystem zu übergeben, sie zwingt sie auch noch dazu, so zu tun, als wäre das ihre eigene freudige Idee gewesen.
Sie muss die Instrumente ihrer eigenen Unterwerfung quasi selbst formulieren.
Und mir ist dabei beim Betrachten der beiden abfotografierten Papiere noch ein weiteres, sehr feines Detail aufgefallen.
Was hast du entdeckt?
Auf den ersten Blick wirkt das vielleicht wie so eine Marotte der damaligen Zeit. Aber jetzt, wo wir über diese Machtverhältnisse sprechen, lässt das extrem tief blicken.
Erzähl.
Es geht um die Sprache, die gewählt wurde.
Ah, ja.
Die linguistische Ebene dieser Dokumente ist tatsächlich verräterisch.
Wir haben ja vorhin das amtliche Register angeschaut, diese kühle Tabelle. Da wird Auguste Schreibers Identität systematisch übersetzt.
Mhm.
Der Beamte schreibt dann nicht Auguste, sondern er macht daraus Augusta.
Und das Kind heißt nicht Helene.
Genau, das wird zu Helena. Und ihre eigene Konfession wird zu evangelische Confessionis.
Es wird alles gnadenlos latinisiert.
Alles wird in dieses amtliche Latein der Institution gepresst. Aber auf dem zweiten Dokument, also dem Zettel, den sie selbst verfasst und unterschreibt, da weigert sie sich quasi, diese Sprachregelung der Behörden mitzumachen. Ein kleiner Akt des Widerstands.
Es wirkt so. Unter dem Text, der ihr den freien Willen diktiert, da setzt sie ihre Unterschrift ganz deutlich in deutscher Kurrenschrift. Da steht Auguste.
Nicht Augusta.
Richtig. Und sie nennt ihr Kind im Text Maria Helene. Und sie schreibt von der evangelischer Konfession.
Also alles in Deutsch.
Das kann doch unmöglich ein Zufall oder ein simpler Rechtschreibfehler sein, oder?
Nein, überhaupt nicht. Das ist die absolute Machtarchitektur der Sprache, die wir hier sehen. Man muss wissen, Latein war über Jahrhunderte hinweg die Sprache des Rechts, der Medizin und eben der Kirche.
Die Sprache der Gebildeten.
Genau. Wenn ein Beamter 1866 in einem offiziellen Buch aus einer einfachen Augusta eine lateinische Augusta macht, dann wendet er einen institutionellen Mechanismus an.
Er nimmt ihr ein Stück weit die eigene Identität.
Er entzieht der Person ihre Individualität, ihre greifbare irdische Existenz. Er transformiert sie in einen Aktenvorgang.
Weil Latein so offiziell und unveränderlich klingt.
Exakt. Latein suggeriert Ewigkeit, Unveränderlichkeit und eine absolute, unantastbare Autorität. Das Register wird dadurch künstlich zu einer objektiven Wahrheit erhoben.
Gegen die man sich nicht wehren kann.
Gegen die eine einfache Frau aus Burzscheid, die um ihr Überleben kämpft, niemals Einspruch erheben könnte. Es ist schlichtweg die Sprache der Macht, die ein chaotisches menschliches Leben in eine saubere juristische Kategorie zwingt.
Also es ist wirklich so, als würde ihr die Bürokratie schon allein durch die Wahl der Endsilben die Deutungshoheit über ihr eigenes Leben absprechen.
Du gehörst jetzt dem System.
Genau das. Du bist jetzt Augusta. Du bist jetzt Aktenzeichen 24, Fallgruppe illegitim.
Mhm.
Aber dann ist da eben diese Unterschrift. Auguste Schreiber. Wenn man sich das historische Foto davon ansieht, dann spürt man ja fast das Kratzen der Feder auf dem alten Papier.
Das hat was sehr Unmittelbares.
Es wirkt rau, es wirkt authentisch. Inmitten dieses ganzen Zwangs, inmitten der Vorgabe, über den Glauben ihres Kindes buchstäblich Buch zu führen und das als freien Willen zu deklarieren, beharrt sie auf ihrem tatsächlichen deutschen Namen.
Das ist ein starkes Bild.
Es ist der einzige Moment in diesen beiden vergilbten Dokumenten, in dem mal nicht über sie geschrieben wird, sondern in dem sie selbst agiert.
Diese enorme Diskrepanz zwischen dem erstarrten lateinischen Register und dem lebendigen deutschen Brief, die zeigt uns ganz genau die Bruchstelle zwischen dem autoritären Staat und dem Individuum.
Zwischen dem Papier und dem echten Leben.
Genau. Die Institutionen versuchten, die gesellschaftliche Realität durch diese festen Kategorien und tote Sprachen zu beherrschen.
Alles musste in Schubladen passen.
Aber die Menschen, die in diesen Dokumenten gefangen waren, die existierten in einer lebendigen, dynamischen und oft wahnsinnig verzweifelten Gegenwart.
Wie Auguste Schreiber.
Wenn Historiker heute solche Papiere auswerten, müssen sie ganz genau auf diese feinen Risse in der bürokratischen Fassade achten. Denn Institutionen nutzen Sprache niemals neutral.
Es ist immer Absicht dahinter.
Immer. Ein Begriff wie illegitim oder eben die Verlateinischung eines Vornamens, das sind Werkzeuge. Werkzeuge, um Hierarchien zu zementieren und die Spielregeln für das Leben der Betroffenen unumstößlich festzulegen.
Das bringt mich zu der großen Frage am Ende. Was bedeutet das nun alles für uns?
Eine sehr gute Frage.
Wir haben diese intensive Spurensuche ja mit der Erwartung begonnen, einfach zwei trockene Zettel aus dem 19. Jahrhundert zu entziffern. Zwei alte Papiere aus Burtscheid, eine unscheinbare Tabelle und so eine formelle Erklärung über eine Taufe.
Auf den ersten Blick nichts Weltbewegendes.
Aber indem wir uns eben nicht von der beruhigenden Ordnung dieses Registers haben blenden lassen, indem wir die brutalen Mechanismen hinter den Worten hinterfragt haben, ist hier plötzlich das intensive Porträt einer Frau im Jahr 1866 entstanden.
Die Konturen eines echten Lebens.
Eine Frau namens Auguste Schreiber, die wirklich voll in die Mühlen einer unerbittlichen Gesellschaft geriet. Sie trug das massive Stigma der Unehelichkeit. Sie navigierte quasi blind durch einen politischen Konfessionsstreit zwischen Preußen und dem Rheinland.
Ohne jede Absicherung.
Und sie wurde gezwungen, das Tiefste und Persönlichste, nämlich die spirituelle und gesellschaftliche Zukunft ihrer eigenen Tochter, vertraglich abzutreten.
Nur um zu überleben.
Und als wäre das nicht schon Strafe genug, zwang man sie, diesen ultimativen Akt der Verzweiflung als ihren eigenen, unbedingten freien Willen zu verkleiden.
Und weißt du, diese Mechanik der Bürokratie, also dieses Prinzip, menschliches Leben in Formulare zu pressen und die Verantwortung am Ende perfide auf den Schwächsten abzuwälzen, das ist keineswegs in der Vergangenheit geblieben.
Das passiert heute noch.
Das Prinzip hat sich bis in unsere heutige Zeit erhalten. Wir hinterlassen jeden einzelnen Tag eine gewaltige Spur aus Papieren und digitalen Datensätzen.
Das stimmt, man unterschreibt andauernd irgendwas.
Wir füllen Formulare beim Amt aus, wir kreuzen winzige Kästchen bei Versicherungen an, wir unterschreiben endlos lange digitale Nutzungsbedingungen, ohne sie zu lesen.
AGBs, die man einfach wegklickt.
Genau. All das wirkt im Moment des Ausfüllens oft banal, nervig, rein verwaltungstechnisch. Aber genau wie damals, 1866, sind auch heute diese Akten oft die Behältnisse für die absolut dramatischsten Einschnitte unseres Lebens.
Ob's um Sorgerecht geht oder so.
Ob Sorgerecht, ob finanzielle Insolvenz oder um Patientenverfügungen. Die größten existenziellen Krisen manifestieren sich letztlich immer als ein Kreuz in einem Kästchen auf irgendeinem Amt.
Die Kategorien haben sich vielleicht geändert, ja? Das Wort illegitim hat heute zum Glück seine vernichtende Macht verloren.
Das ist wahr.
Aber die Art und Weise, wie Institutionen uns zwingen, unsere Krisen genau nach ihren vorgegebenen Regeln zu dokumentieren, die ist doch erschreckend identisch geblieben.
Der Mechanismus ist der gleiche.
Geschichte besteht eben nicht nur aus den großen Momenten, in denen Generäle kapitulieren oder Könige gekrönt werden. Wahre Geschichte, die Geschichte, die unser aller Leben formt, die passiert an einem Holztisch, an dem eine alleinerziehende Mutter einen Knebelvertrag mit der Gesellschaft schließen muss, um einfach nur das Überleben ihres Kindes zu sichern.
Und das führt uns zu einer Frage, die weit über diese beiden Dokumente hinausgeht. Eine Frage, die man nicht so leicht abschütteln kann, wenn man einmal darüber nachgedacht hat.
Was meinst du?
Wir haben diese Papiere jetzt forensisch analysiert. Wir wissen ziemlich genau, was an diesem 21. September 1866 in Burscheid passiert ist, welcher enorme Druck herrschte und warum dieses Geiselvideo in Textform überhaupt existiert.
Mhm.
Aber solche Dokumente haben ein langes Leben. Sie überdauern den Moment ihrer Entstehung um Jahrzehnte, manchmal Jahrhunderte. Was passierte eigentlich später?
Mit dem Kind?
Ja, wir alle leben schließlich mit den Konsequenzen von Formularen, die andere Menschen für uns ausgefüllt haben. Lange bevor wir selbst überhaupt sprechen konnten.
Wahnsinn, das stimmt.
Hat Maria Helene, als sie später vielleicht eine erwachsene Frau war, jemals erfahren, unter welchen tatsächlichen dramatischen Bedingungen ihr Glaube für sie festgelegt wurde?
Das ist eine krasse Vorstellung.
Hat sie jemals dieses alte Archiv geöffnet, die Handschrift ihrer evangelischen Mutter gesehen und die Tragödie verstanden, die hinter diesem angeblichen freien Willen steckte?
Puh, das ist der Moment, an dem das Archiv wirklich aufhört, nur ein staubiger Lagerraum für altes Papier zu sein.
Es wird lebendig.
Wenn man sich vorstellt, wie die erwachsene Maria Helene vor genau diesem Zettel steht, den wir heute analysiert haben. Sie sieht ihren eigenen Namen, sie sieht dieses kleine Illegitim in Klammern und sie liest den Satz vom freien Willen.
Was denkt sie in dem Moment?
Ja, sieht sie darin den Verrat ihrer Mutter, dass sie sie einfach abgegeben hat? Oder erkennt sie, genau wie wir heute, die erzwungene Opferbereitschaft einer Frau, die schlichtweg keine andere Wahl hatte.
Wir werden es wohl nie erfahren.
Das ist diese stille Wucht von historischen Akten. Sie liefern uns oberflächlich Daten, Namen und Orte. Aber das eigentliche Gewicht, die nackte Verzweiflung und den Überlebenswillen, den diese Papiere konservieren, den spüren oft nur die Menschen, deren Leben dadurch auf ewig in eine völlig neue Bahn gelenkt wurde.
Ein faszinierender und beklemmender Gedanke zugleich.
Denk mal darüber nach, was eigentlich in den ganzen Akten steht, die irgendwo über dich gesammelt werden. Und welche Geschichte sie in 100 Jahren über dich erzählen würden. Damit entlassen wir dich für heute aus der Welt der Archive. Bis zur nächsten Spurensuche.